Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, es ist Sommer und Sommer heißt natürlich auch nicht nur Hitze ertragen, sondern vor allem für viele auch Urlaub. Und über Urlaub möchte ich heute ein bisschen sprechen, natürlich im China-Kontext. Aber auch für mich ist ein bisschen Urlaub angesagt, denn das ist die erste Episode, die ich seit fast einem Jahr aus Deutschland aufnehme. Ist es ein wirklicher Urlaub? Ja, ich würde sagen, teilweise. Also letztendlich, mein Leben geht auch hier ganz normal weiter. Das heißt operativ, ich nehme weiter Videos auf, ich mache weiter Podcasts, ich mache weiter Analysen. Bin natürlich aber hier nicht mehr so im Beobachtungsmodus draußen, weil ja, vor meiner Haustür ist jetzt nicht mehr Asien. Aber letztendlich, ganz viel ändert sich nicht. Ich habe keinen Urlaub. Soll ich jetzt sagen, ich bin jetzt irgendwie mal ein, zwei Wochen weg. Ist aber auch nicht schlimm. Ich mache das ja zum einen gerne. Zum anderen ist es ja auch gewählt ein Stück weit. Aber warum ist es trotzdem für mich so ein leichtes Urlaubsgefühl? Nicht, weil mir jetzt hier irgendjemand hinterherräumt oder weil ich jetzt hier lebe wie im Schlaraffenland, sondern einfach, weil ich hier mal wirklich runterkomme und entspanne. Ich bin ja hier in der Pfalz in einem wunderschönen Gefilde, umgeben von Weinbergen. Und hier ist einfach auch so, das ist eine kleine Stadt, hier ist nicht so viel los und das meine ich im positivsten Sinne. Hier überlege ich mir nicht, in welches Café gehe ich heute, wo genau gehe ich heute in welchen Park laufen, sondern ja, im Prinzip ist es hier einfach noch sehr, sehr simpel für mich, aber das wie gesagt im positiven Sinne. Ganz viel Stress kommt ja auch durch dieses einfach, durch diese Überflutung, durch den Übertruss, durch ja, einfach auch zu viele Sinnesanreize, wenn man so will, ja. Und das habe ich hier nicht so und deswegen habe ich auch gemerkt, die einzige Zeit im Jahr, wo ich wirklich richtig entspanne, ist hier in Deutschland. So, aber es geht heute um die Chinesen und vor allem ganz interessant, Aufhänger war, dass ich einen Artikel nochmal gelesen hatte von einem Amerikaner namens Alexander Kloss. Das ist ein CEO von einem Beratungsunternehmen, was sich mit China beschäftigt und der hat auf einer Europareise letztes Jahr schon Mythen sozusagen gesammelt. Also gar nicht, war gar nicht seine Intention, sondern er hat sich dort eben viel mit chinesischen Touristen beschäftigt und hat 5 Mythen gesammelt. Und die möchte ich heute mal ganz kurz durchgehen. Also es wird ein bisschen natürlich amüsant. Und dann aber auch habe ich von ihm noch eine andere Studie zu aktuellen Trends. Und das ist natürlich auch sehr interessant, warum Chinesen wieder wie und wohin reisen. Also, erster Mythos ist, Chinesen hassen Strände. Und ja, wenn man an chinesische Touristen denkt, muss man sagen, es ist eben nicht unbedingt so, dass die jetzt nach Malle oder, also Malle kann ja Mallorca sein oder Malediven, dass sie dorthin pilgern und sich dann an den Strand legen. Aber dass sie jetzt wirklich Strände hassen, stimmt nicht. Sie kommen nur meistens ein bisschen später als wir. Also sie werden nicht morgens oder mittags sich in die pralle Sonne fläzen, sondern sie sind eben dann abends unterwegs, machen dort entweder Barbecue oder einfach auch Bilder beim Sonnenuntergang. Ihr wisst, Chinesen sind auch, was das UV-Licht angeht, sehr, sehr sensibel. Also die wissen ganz genau, wann sie raus können, wann nicht. Man erkennt sie auch am Strand relativ gut. Also die wirklich mit den großen Hüten, das sind immer die Chinesen, ja. Also ich würde sagen, hassen nicht wirklich, aber natürlich, ja, aufgrund ihrer einfach auch schon Schönheitsidealen ist das Sonnenbaden jetzt nicht wirklich bei ihnen im Fokus wie bei uns. Oder auch in Asien unterwegs sieht man immer relativ gut, wer, also man müsste nicht unbedingt die Gesichter sehen, um zu wissen, wer aus welchem Land manchmal kommt. Sagen wir es so. Also, dann Mythos 2 geht so ein bisschen in dasselbe rein. Chinesen wollen nur in die Berge. Und ja, ist auch was dran. Also wenn wir in China sehen, dann ist es eben so, dass viele auch in diese Naturparks fahren. Ganz oft hat das auch nochmal historische Gründe. Viele Berge haben eine besondere Bedeutung in China, aber auch schon immer, wenn Chinesen nach Europa oder so kommen, dann mögen sie natürlich die Alpen besonders. Auch für sie ist es, glaube ich, auch so ein bisschen was, ja, hat natürlich was Frisches. Also viele wohnen natürlich auch in Städten, wo die Luft nicht ideal ist oder es ist generell sehr heiß. Und dann genießt man das natürlich, wenn man wirklich in die Natur kommt. Und Natur heißt natürlich für viele eher Nationalpark, Berge, weniger Insel, weniger Küste, ja, sondern eher so dieses grüne, bergische, ja. Deshalb sind auch zum Beispiel Korea und Japan schon immer super beliebt, ja, weil die eben genau das auch so ein bisschen verkörpern, mehr als jetzt Thailand oder Indonesien. Ja, wobei die ja auch ihre Berge haben, aber das ist eben nicht so gut erschlossen. Mythos 3 ist, Chinesen essen nur chinesisches Essen. Und da würde ich sagen, nein, nicht unbedingt. Also das ist schon so, dass viele auch probierfreudig sind und nicht nur wie früher bestellen und dann abhauen, sondern das auch in den meisten Ländern ein Stück weit zumindest genießen. Und da gibt es eine ganz interessante Umfrage, die zeigt, dass 76% aller chinesischen Touristen ausdrücklich auch lokale Spezialitäten probieren wollen. Und das würde ich auch so unterschreiben, gerade die Leute, die jetzt kommen, also nicht mehr nur sozusagen früher die Elterngeneration, die haben, glaube ich, damit eher ein Problem, weil die sich einfach nicht mehr umgewöhnen können. Ich glaube, das ist bei uns auch so. Wir kennen ja den Deutschen, der ins Ausland geht und dann dort sein Schweineschnitzel trotzdem braucht jeden Tag. Und wenn er was Exotisches einstreuen will, dann nimmt er halt mal die Currysoße dazu. Aber das ist ja auch so, dass es sich heute bei uns Jüngeren, ich zähle mich da mal dazu, geändert hat und dass wir auch einen Wunsch haben nach authentischen kulinarischen Erlebnissen. Mythos 4 ist, Chinesen reisen nur zum Shoppen. Und das ist sicherlich heute auch nicht mehr so der Fall. Also shoppen, einkaufen, nicht full shoppen. Also vor 10, 15 Jahren war es natürlich ein Stück weit berechtigt. Warum? Ja, weil Chinesen schon im Ausland viele Sachen bekommen haben oder viel günstiger als im eigenen Land. Heute ist es so, du bekommst in China alles. Also wir reden ja vor allem von Luxusgütern. Aber es ist oftmals immer noch teuer, aber nicht mehr so wie früher. Also früher war es ja, das waren ja Wahnsinnsmargen. Also ich habe das eher sogar noch aus Singapur in Erinnerung. Ich weiß, Singapur ist nicht China, aber dort war es ja auch so. Meine Kollegin, beziehungsweise Kolleginnen, muss man ja sagen, die sind im Sommer nach Paris gefahren, haben sich dort die Louis-Bags reingehauen, weil die einfach in Singapur viel teurer waren. Das war in China halt auch so, ja. Also wenn du die Originaltaschen willst zumindest. Und heute ist es auch noch so, dass dann die Chinesen damit geködert werden. Ich habe, also nicht nur mit Luxus, ich habe auch in Kambodscha war das damals, mich mit einem Hotelbesitzer unterhalten, war sehr interessant, der gesagt hat, es ist eigentlich wirklich auch ein ganz dunkles Geschäft. Also heute ist es eher sogar so, dass immer noch viele Chinesen mit ganz günstigen Reisen gelockt werden und dann werden sie eigentlich nur zu irgendwelchen riesigen Verkaufshallen gefahren und natürlich kannst du keinen direkt dazu zwingen, aber du kannst sie unter Druck setzen und Chinesen, kaufen ja auch gewisse Dinge gerne und das sind schon auch dann die, die dort mal zuschlagen, aber klar, wer das teilweise gesehen hat, da werden ja irgendwelche riesigen Möbel und das sind das verkauft. Also klar, logistisch geht es alles zurück, auch in Deutschland, ja. Ich sag mal so klassisch ist ja so ein WMF-Shop oder so, ja. Die sind da perfekt drauf spezialisiert. Also meistens haben die dann noch chinesische Mitarbeiter direkt. Du konntest schon vor Jahren dort mit Alipay bezahlen und glaub nicht, dass du irgendwas rumschleppen musst. Also die Logistik, die chinesische Logistik beginnt dann dort quasi in München in der, keine Ahnung was, Allee. Und das ist gar kein Problem. Aber es ist heute nicht mehr so stark, weil du einfach in China vieles bekommst, weil vielleicht auch die Chinesen auch gar nicht mehr so viel ausgeben wollen, weil sie sagen, hey, der Urlaub ist schon teuer genug. Also ich würde sagen, das hat sich auch so ein bisschen abgeschwächt. Mythos Nummer 5. Alle Chinesen reisen möglichst billig. Und das würde ich sagen, ist absolut nicht richtig. Ich würde sagen, Chinesen reisen sogar relativ teuer, aber sie sind natürlich ökonomisch. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Sie sind definitiv keine Geizhälse, also zumindest nicht per se, aber sie sind so, dass sie sagen, ich muss nicht mehr ausgeben als notwendig. Also sie vergleichen schon gerne. Das hat sich auch nochmal geschärft durch ihre eigene Konsumkultur. In China kannst du alles vergleichen. Ja, du hast auf den ganzen Plattformen JD, Taobao, hast du alle Möglichkeiten und kannst uns sehr, sehr gut die Sachen vergleichen. In China ist es sogar schon ein bisschen zu extrem teilweise, setzt viele unter Druck. Aber ganz wichtig, mein Eindruck ist, und das ist auch das, was die meisten bestätigen würden, dass Chinesen sehr ausgabefreundlich sind. Also ich habe das in Asien gesehen, in Thailand oder so, Vietnam, die geben wesentlich mehr aus anderen Touristen, übrigens auch mehr als viele westliche Touristen. Und für eine Europareise sagt die Statistik, dass die rund 5.000 Euro ausgeben. Also das ist schon ordentlich. Man weiß ja auch in Ländern wie der Schweiz oder so, dass die schon auf die chinesischen Touristen bauen und eben denen nicht nur irgendwelche teuren Uhren verkaufen können, sondern insgesamt, wenn sozusagen die Reiseerfahrung, man sie nennt, wenn das passt, ja, dann ist man doch bereit, ein bisschen was auszugeben. Vor allem, und das ist ja das Interessante, Chinesen haben ja relativ wenig Urlaub. Das heißt, sie können natürlich auch in dieser kurzen Zeit theoretisch erstmal mehr ausgeben. Weiß ich nicht, wie irgendein Deutscher, dazu zähle ich mich übrigens von früher dazu, ich habe genau das gemacht, irgendein Deutscher, der fährt dann halt mal 6 Wochen Urlaub. Also 6 Wochen war schon lange, aber 4 habe ich schon öfter gemacht, ja. Also das war gar kein Ding. Das ist normal, dann ist es natürlich manchmal unangenehm, aber dann hast du natürlich was anderes. Also ich rede von 4 Wochen am Stück, aber dann machst du ja da nochmal irgendwie das. Also ihr wisst, wie das ist, ja. Insofern, klar, hat der Chinese dann pro Tag sehr hohe Ausgaben. Oder ist es einfach auch, sagt, ich muss es anders nutzen, mir ist es auch wert, ja. Also das sind mal so die Mythen. Ich glaube, man könnte hier noch weitere aufzählen. Das sind aber einfach die dort jetzt in dem Artikel sind, ja. Also, was aber ist jetzt wirklich Realität und warum ist es so interessant für Europa? Also, der chinesische Tourist kommt wieder zurück nach Europa, ja. Also, wir hatten vor ein paar Jahren ja so eine Abschwächung mit Covid. Also, es gab ganz viele Gründe durch die Reiseverkehre, durch das Image und so weiter. Aber für 2025 hat man schon so ungefähr 10 Millionen chinesische Reisende in Europa erwartet. Das sind jetzt die letzten Statistiken. Und 2026 prognostiziert man nochmal einen Anstieg um 28%. Das ist viel. Und um das mal so ein bisschen einzuordnen. Insgesamt gab es 2024 knapp 150 Millionen sogenannte Outbound Travelers. Das heißt, 150 Millionen Chinesen sind ins Ausland gereist. Und davon sind jetzt eben so ungefähr 10 Millionen in Europa. Dieses Jahr mit dem Anstieg so 13. Also, das ist schon ein guter Anteil. Man muss dazu sagen, die Top-Destinationen sind immer Japan, Thailand, Korea. Also die Asiaten selbst, ja, haben natürlich große Anteile oder theoretisch auch kleinere Besuche irgendwo im direkten Umfeld. Das heißt, Europa wird dort nicht mehr an Asien jetzt vorbeiziehen. Aber es ist trotzdem so, dass die Zahl steigt und auch, und das ist ja das Interessante, die Zusammensetzung. Denn der durchschnittliche Reisende ist heute jünger, ist digitaler und er ist fit. Diesen Begriff musste ich auch lernen. 56% aller Reisenden sind fit. Das heißt, free independent traveler. Das heißt, übersetzt, sie sind eben individuell und nicht mehr in solchen klassischen Reisegruppen unterwegs. Und das ist ja auch dieses Bild, das die Chinesen gezeichnet hat mit eben den auch bekannten Mythen oder dieses ist einer meiner absoluten Lieblingssprichworte. Mal gucken, dass ich es noch zusammenkriege. Also ihr wisst ja, wie die Chinesen dann dabei so unterwegs sind, haben unglaublich strammes Programm. Da gibt es diesen schönen Spruch Shangche Shui Jiao Xiache Pai Jiao. Das heißt sowas wie ins Auto rein schlafen, aus dem Auto raus Bilder machen. Und da ist natürlich schon was dran. Also das ist mein eigener Mythos, den ich ergänzt habe, dass die halt wirklich von A nach B katapultiert werden. Teilweise auch mal ein Shopping-Ereignis zwischendrin, wie ich gesagt habe. Oder halt das noch machen, das essen, überall irgendwo mal antasten, mal ein schnelles Bild machen, ja. Aber das ist eben immer weniger der Fall. Sondern es ist eben so, dass man individuell bucht, was sicherlich ein Problem ein Stück weit ist, ist mir jetzt in Hainan wieder aufgefallen oder eingefallen, beziehungsweise es wurde mir bewusst gemacht, so muss man sagen, dass natürlich alle letztendlich auf dieselben Apps schauen. Also entweder KI, klar, ja, dass man sagt, hey, ich bin der in der Wang, möchte dahin reisen, ich esse gern das und das und möchte das und das ausgeben. Und dass die KI halt dann einem nicht nur einen individuellen Plan erstellt, sondern wahrscheinlich auch zu den Sachen schickt, wo die meisten dann hingehen. Und in China gibt es auch die App Xiaongshu, die habe ich hier auch schon erwähnt, werden wahrscheinlich sogar in die Börse gehen dieses Jahr. Die ist für Reisen schon sehr, sehr gut. Ich habe die auch benutzt, in China zum Beispiel, aber die ist jetzt nicht so, dass sie dir einen Reiseplan erstellt, sondern du bist irgendwo und einfaches Beispiel, abends, ich will irgendwo ein Bier trinken gehen. Und dann gebe ich eben ein, also die ist komplett auf Chinesisch, gebe ich das eben ein und kann dann suchen bei mir in der Gegend. Dann hast du auch sehr, sehr gute Bewertungen. Also die Bewertung muss nicht cool sein, sondern einfach schön zu lesen. Und da habe ich schon viele Sachen gefunden, die hätte ich anderweitig nicht gefunden. Das Problem ist natürlich, ihr wisst, wie es ist. Winner takes it all. Sei es am Ende, ist die Gefahr, dass eben alle beim selben Ding landen. Ja, das ist ein bisschen, ja, natürlich zu hinterfragen. Und warum ich das auch sage, ist, in Hainan bin ich einen Tag da am Strand lang gelaufen. Da war eine Mutter mit ihren Kindern und die konnte Englisch. Die wollte, dass ihre Kinder auch Englisch sprechen, was in China recht selten ist, dass du so auf Englisch angequatscht wirst. Super interessante Haltung gehabt. Sie waren auch in Malaysia eine Zeit lang, also da hatten wir auch direkt noch ein extra Thema. Und am Schluss meinte sie, ja, weißt du eigentlich hier, wo du so hin musst? Und ich habe, ja, ich habe hier schon ein bisschen mit Deepstick und dem neben. Sagt sie, nein, mach das bloß nicht. Du musst immer auf die Locals hören, was die dir empfehlen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja klar, aber es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt immer ein Local überall zur Hand habe, ja. Aber sie hat dann gesagt, nein, von mir kriegst du ein paar Empfehlungen. Und hat dann bei WeChat mir noch eine riesen Liste geschickt. War ein bisschen ärgerlich, das war der vorletzte Tag und so viel konnte ich davon ja nicht mehr abarbeiten. Aber klar, mir ist dann auch bewusst geworden, ich hatte es natürlich nicht unrecht, weil, ja, was sie mir da geschickt hatte, die ganzen Essenssachen, die hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm, waren so richtig kleine Butzen irgendwo. Aber ja, es ist natürlich so, dass das ein Stück weit, glaube ich, auch normal geworden ist in unserem System, ja. So, jetzt gibt es noch ein paar Reisedaten. Wie verändert sich das Ganze? Also interessant ist sicherlich auch, dass der Anteil von Frauen sehr hoch ist bei den Auslandsreisen. 56% aller Reisenden Chinesen sind Frauen. Die größte Altersgruppe bilden junge Erwachsene zwischen 18 und 29. Ja. Und auch sehr interessant, 58% aller Reisen, die momentan unternommen werden, sind Erstreisen ins Ausland. Und es liegt, glaube ich, auch daran, dass wir so einen Stau hatten, dass viele ja jahrelang gar nicht mehr gereist sind, also jahrelang in dieser Post-Covid-Phase. Und jetzt aber wieder anfangen, ja, nicht nur China zu entdecken, das haben auch viele gemacht, aber jetzt auch sagen, hey, ich glaube, wir können mal wieder ein bisschen weiter weg. Ja. Europa, was mit Europa? Warum wird Europa wieder attraktiver? Ich habe es ja gesagt, in den Zahlen, Europa zieht wieder mehr an. Also erstmal muss man sagen, es werden nicht alle Länder gleich profitieren. Wer besonders jetzt beliebt ist, sind Länder, die vor ein paar Jahren noch vielleicht in China noch gar nicht bekannt waren. Griechenland, Spanien, das sind Länder, die jetzt schon über den Covid-Niveaus 2019 liegen. Ja, Serbien natürlich auch, teilweise politische Hintergründe, dass die dort sehr einfach hin können. Und übrigens auch, warum vielleicht Griechenland, Spanien und so weiter. Es ist eben auch kein Geheimnis, dass Chinesen dort einfacher ein Visum kriegen. Das heißt, wenn du in Griechenland landest und die lassen dich rein in den Schengen-Raum, dann kannst du ja theoretisch auch nach Deutschland. Ja, brauchst nicht nochmal ein Visum. Und Deutschland gilt als recht streng, ich glaube Frankreich auch, was das Ganze angeht. Ja. Und insofern sind diese Länder auch interessant und mitunter günstiger. Und ich habe auch gesagt, es geht eben nicht mehr nur darum, nach Paris und London zu reisen. Das sind ja so die bekanntesten Städte. Rom, ja, das sind so die drei, vielleicht noch Barcelona. Ja, und das war wirklich so. Also wenn du irgendwann mal einen Chinesen getroffen hast, der in Europa war, dann waren es halt diese 3-4 Städte. Ja. Deutschland zum Beispiel hat ja schon mal gar nicht diese eine Stadt. Viele waren jahrelang eher so München, weil das halt sehr deutsch ist. Aber heute, wenn du dich mit Leuten unterhältst, dann überlegen viele eher nach Berlin zu gehen, weil Berlin natürlich auch ein bisschen anderes Programm hat. Ja. Oder ganz, ganz oft höre ich momentan immer Bing Dao. Bing heißt Eis und Dao heißt Insel. Kann ich überlegen, was das sein könnte, ja. Also, das sind so ein bisschen die Trends. Und ich glaube aber trotzdem, dass Europa sehr, sehr attraktiv ist für die Chinesen. Warum? Ganz einfach. Europa ist natürlich auch ein toller Kontinent. Also, wir vergessen, dass das ein Stück weit die Wiege der Kultur ist, die wir überall auf der Welt leben. Egal, für was man sich jetzt interessiert, Geschichte, Kunst. Europa ist halt einfach auch ein ganz besonderer Ort, die Architektur und so weiter. Und ich glaube, dass das viele Leute natürlich anzieht, viel mehr letztendlich als Amerika, also viele Teile von Amerika oder auch Afrika, sondern ja, das sind einfach sehr, sehr beeindruckende und tolle Städte, Länder, die wir hier haben. Und wenn dann keine zu großen Hürden bestehen, finanziell oder auch einfach regulatorisch, dann wird Europa auch wieder ganz viele Chinesen anziehen, wenn wir es natürlich auch wollen. Und ich behaupte mal, es ist für viele auch attraktiv, weil sich auch nicht nur das Ganze finanziell lohnen kann, sondern weil auch die Chinesen eben heute auch angenehmer sind. Ja, die sind nicht mehr so unzivilisiert, wie sie teilweise sicherlich auch waren. Ja, wenn halt so ein chinesischer Bauer an Geld gekommen ist und dann erst im Ausland war, ja, natürlich hat er sich dann nicht so verhalten, wie wir es erwarten würden. Das hat sich aber heute grundlegend geändert. Das ist ja auch in China so, wenn ich unterwegs bin. Auch dort, ja, gibt es noch Leute, wo man sagt, die benehmen sich eben nicht so, wie wir es erwarten würden. Ja. Aber die jüngere Bevölkerung, ja, das ist kein großer Unterschied mehr. Ja. Wenn du in Shanghai bist und siehst, wie Leute sich dort verhalten, da wird auch nicht überall rumgespuckt und irgendwie rumgerülpst. Kann das dir, oder ist das mir in Hainan noch ein paar Mal passiert und aufgefallen? Ja, klar. Ja. Ist halt auch noch Teil der Sache, aber hat sich geändert und ich glaube, die Chinesen sind ja selbst auch daran interessiert, ein besseres Image in die Welt rauszusenden. Ja, das mal so die Einordnung. Wo sind wir denn zeitlich? Ja, wir sind schon ziemlich weit. Sonst hätte ich noch was erzählt. Ach nee, komm. Ich glaube, es langt für heute. Man will es ja nicht zu arg strapazieren. Sonst hätte ich noch eine kleine. Wobei, eigentlich, ja, ich kann ja machen, was ich will. Das ist doch mein Podcast. Also, los geht's. Ganz kleine spaßige Anekdote. Ich mache es super schnell. Generell ist es so, das Reisen und Fliegen macht mir nichts. Also wenn ich im Flieger sitze oder so, ist für mich okay. Langstrecke, Kurzstrecke, alles okay. Was ich nicht mag, ist die ganze Prozedur im Flughafen. Die ganzen Sicherheitschecks und so weiter. Es nervt, ja, aber es gehört eben dazu. Also, dass es sein muss, ist klar. Und jedes Land ist ja auch sehr speziell. Also zum Beispiel China, die sind total geil auf Regenschirme. Die musst du immer rausnehmen und das und das. Dann bei mir, ich habe ja natürlich Elektronik dabei, ist immer so ein bisschen heikel. Andere Länder, da musst du immer die Schuhe ausziehen. In Amerika musst du, glaube ich, alles ausziehen, ablegen, aber da bin ich ja eh nicht. Also jedes Land so ein bisschen speziell und China ist schon auch strikter. Und als ich jetzt ausgereist bin, da ja, war der Sicherheitscheck eigentlich ganz okay und dann war ich schon weiter. Und nach 5 Minuten kommt so eine kleine Chinesin in Uniform und fragt mich, also auf Englisch, war sehr gebrochen, ob ich irgendeinen gefährlichen Gegenstand dabei habe. Und ich sag dann, nee, soweit ich weiß, nicht. Und dann hat sie irgendwas beschrieben und ich habe dann auf Chinesisch geantwortet, dass ich nicht genau weiß, was sie meint. Und dann war sie aber super happy, dass ich Chinesisch konnte und hat dann, ja, so einen Stift. Und habe ich gesagt, ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ich dachte, sie denkt, dass ich eine E-Zigarette oder so habe, was übrigens eigentlich nicht jetzt illegal ist. Aber ich habe so einen kleinen Mückenstift. Den kann man so, das ist wie so ein Heizstift, ja. Der sieht aus wie eine E-Zigarette, das ist aber ein Mückenstift, wenn du gestochen wirst. Ich dachte, sie meint das. Nee. Dann haben wir angefangen, die Tasche aufzumachen. Also wäre das nicht im Flughafen gewesen, hätte ich auch gedacht, es wäre ein Scam, aber ja, aufgrund der Uniform und aufgrund der Umgebung war ich mir ziemlich sicher, dass es natürlich kein Scam ist. Und am Ende hat sie dann in meinen Kulturbeutel reingeschaut und dann hat sie ein Wattestäbchen gesehen und meinte, ah, das ist es. Hä, was? Wattestäbchen? Weil das Witzige ist ja, ein Wattestäbchen ist ja der Inbegriff von Harmlosigkeit. Das ist ja schon fast eine Metapher für Unschuld. Und da hat sie mal, ah ja, das, ob sie ein Foto davon machen kann. Dann sage ich, ja, klar. Also so privat ist es jetzt nicht. Und dann hat sie das Wattestäbchen da irgendwie vor meiner Tasche fotografiert und hat so halb bedankt, halb entschuldigt. Und dann sage ich, im Moment, also jetzt habe ich noch eine Frage. Warum dieses Wattestäbchen? Aber also sie hat es mir beantwortet, aber ich habe es nicht so 100% verstanden. War, ja, der Kontext war dann zu schwierig anscheinend. Aber irgendwie so nochmal, ja, interessante Story. Also Sicherheitsdinger gibt es immer wieder was. Ich glaube, ich kann noch so viel fliegen. Man hat immer wieder irgendwelche spannende Ereignisse. Und ja, manchmal kann es auch ganz lustig sein, aber es ist natürlich immer nervig, wenn du da dein ganzes Zeug da irgendwie raus und umpacken musst. Aber ja, ich denke, wir wissen alle, es muss sein. So, also, das war meine kurze Sommerfolge. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann, macht's gut. Xia. Hui. Tien.